Corona-Krise. Wie geht es eigentlich den Jugendlichen im Kolping-Jugendwohnen in Berlin? Mittlerweile beschäftigt uns Corona schon länger als ein Jahr. Im Frühjahr 2020 haben die Jugendsozialarbeit News mit der Veröffentlichung einer Interviewreihe begonnen, in der die Situation von Kindern und Jugendlichen in Angeboten und Einrichtungen der katholischen Jugendsozialarbeit beleuchtet wird. Rund ein Jahr später haben wir erneut mit Leonie Jacobi, der Leitung des Jugendwohnheims im Berliner Prenzlauer Berg, gesprochen. Frau Jacobi erklärt uns, wie die jungen Menschen die Situation zu meistern versuchen, an welchen Stellen es nach wie vor problematisch ist und mit welchem Engagement der Träger der Pandemiesituation begegnet ist. Frau Jacobi, wie unterscheidet sich die Situation für die Bewohner und Bewohnerinnen bei Ihnen im Jugendwohnheim im Frühjahr 2021 im Gegensatz zu 2020?
Ich würde sagen, wir haben hier im Haus eine gewisse Routine entwickelt. Masken tragen ist eine Pflicht, genauso wie die regelmäßige Händedesinfektion. Die jugendlichen BewohnerInnen müssen Krankheitssymptome melden. Wir testen dann und müssen positive Ergebnisse den Behörden bekannt geben. Vor jedem längeren Live-Gespräch oder Meeting steht Fiebermessen an. Teilweise kommen wir uns vor, als wären wir im medizinischen Bereich arbeitend gelandet. Zum Thema Ausbildung. Im Frühjahr 2020 waren wir optimistisch und dachten, die Not ist klar benannt, jetzt passiert was. Zum Beispiel bei den Ämtern. Die benachteiligten jungen Menschen bekommen digitale Endgeräte, der Internetzugang im Haus wird geupdatet, jetzt wird gehandelt. Ein Jahr später sind wir enttäuscht. Deutschlands Mühlen mahlen langsam. Wie auch in der Politik wurde auch von anderen Seiten die Sommerpause nicht effektiv genutzt, um nachzurüsten. Das Ergebnis frustrierend. Die Bedarfe wurden frühzeitig benannt und beschrieben. Ein Großteil der jungen Menschen, insbesondere diejenigen mit Fluchthintergrund, haben ihre Prüfungen nicht bestanden und fallen gerade durch. Aufgrund mangelnder digitaler Ausstattung wurden sie im Homeschooling abgehängt. Es hat sich quasi eine Zweiklassengesellschaft etabliert, die sich am Zugang zu digitaler Ausstattung und finanziellen Ressourcen scheidet. Eine zügige Unterstützung war leider nicht möglich. Es klingt wie in einer schlechten Comedy. Für uns und die jungen Menschen war es leider bittere Realität. Sie müssen sich das so vorstellen. Wir schreiben zusammen mit den Azubis, denen es an digitalen Endgeräten außer einem Prepaid-Handy mangelt, einen Antrag auf Endgerät mit Begründung. Schreiben an Ämter und Behörden korrekt aufzusetzen, ist für viele schwierig und eine Anstrengung. Dann wird der Antrag per Post geschickt. Da unsere Einrichtung nicht über ein, ich mag ja fast sagen, antiquiertes Faxgerät verfügt, müssen wir die Anträge per Post verschicken. E-Mails akzeptieren die Behörden aus Datenschutzgründen nicht von uns. Dann geht der Antrag an das Amt. Dort wird er circa 2 bis 5 Tage zugeordnet, bis er bei der oder dem zuständigen SachbearbeiterIn landet. Diese Person ist aber bedingt durch Homeoffice nur alle 2 Wochen im Büro. Da die Berliner Verwaltungen wegen mangelhafter digitaler Ausstattung im Homeoffice auch nur eingeschränkt arbeitsfähig sind, wurde der Prozess zusätzlich verzögert. Es hat mitunter Wochen bis Monate gebraucht, bis die Korrespondenz hin und her funktioniert hat und am Ende eine Ablehnung ausgesprochen wurde. Für die Jugendlichen war es extrem anstrengend, in der Enge und Anonymität der kleinen 12 bis 15 Quadratmeter Wohnung alleine im Lockdown zu hocken. Unser Haus ist angemietet und hat baulich keine optimalen Voraussetzungen. Wir verfügen über keine wirklichen Gemeinschaftsräume mit mehr als 15 Quadratmetern und konnten daher im Winter nichts indoor anbieten. Trotz Minustemperaturen und Regen haben die KollegInnen ständig versucht, Kontaktangebote nach draußen zu verlegen, beziehungsweise die Treffen im Freien aufrechtzuerhalten. Die Kollegen und Kolleginnen mussten die Fragen und Themen der Jugendlichen im Vorfeld abfragen, bearbeiten und dann live besprechen, Fragen oder zu klärende Sachen mitschreiben, mit Handschuhen bei Minustemperaturen oder im Regen. Dann zurück im Büro dokumentieren und die Beratung wieder für alle Fachkräfte zugänglich machen. Das hat viel Disziplin auf allen Seiten erfordert.
Welche konkreten Probleme bestehen nach wie vor? Wo haben sich Veränderungen ergeben und wie erklären Sie sich diese?
Auch für unsere Jugendlichen hat der Lockdown und die Notbremse zur Folge, dass alles zu ist. Keine Sportangebote, keine Freunde treffen und so weiter. Da sind auch unsere jungen Azubis, wie alle anderen, auf ihr Zuhause zurückgeworfen. Und so schön das auch sein mag, Auf Dauer ist ein Mini-Azubi-Zimmer auch einfach zu klein. Unter die Probleme fällt, na klar, die technische Ausstattung. Der Druck auf alle, was die Digitalisierung angeht, hat dazu geführt, dass das Thema neu in Fokus gerückt wurde. Aber leider hat es bis zum heutigen Tage nicht dazu geführt, dass jeder über schnelles Netz verfügt. Das größte Problem besteht hierbei, dass ein Großteil der bei uns wohnenden Azubis keine anderen Endgeräte außer einem Handy besitzt. Die zuständigen Behörden haben unsere teils wiederholt gestellten Anträge auf Endgeräte abgelehnt. Seit einer Woche gilt, können wir die schriftliche Bestätigung der Schulen vorlegen, dass von ihr keine Endgeräte zur Verfügung gestellt werden, dürfen wir Endgeräte wie Tablets oder Laptops beantragen. Absurd, dass in Deutschland ein 100 bis 200 Euro Tablet als Luxusgerät gilt und nicht als notwendiges Lernmittel für einen erfolgreichen Ausbildungs- und Berufsschulabschluss eingestuft wird. Wer schon mal mit Ämtern gearbeitet hat, weiß, was dies zeitlich bedeutet. Vor Ende des Schuljahres werden wir keine Endgeräte für diese jungen Menschen bekommen. Das Schuljahr ist ja jetzt quasi auch vorbei. Die Prüfungsphase läuft. Für uns SozialarbeiterInnen sind solche miserablen Verwaltungsstrukturen und langwierigen Prozesse kaum auszuhalten, wenn man weiß, wie existenziell die Unterstützung für die jungen Menschen ist. Ein Großteil der Azubis ohne Endgeräte ist durch die theoretischen Prüfungen gefallen. Und in den Zeugnissen der Berufsschule gibt es eine mangelhafte Bewertung, aufgrund Nichtteilnahme am Homeschooling. Das ist frustrierend. Wir haben eine sehr strenge Corona-Kontrolle zum Schutz für uns alle umgesetzt. Groteskerweise mussten wir erfahren, dass Azubis aus der Pflege positiv getestet und dann einfach nach ein paar Tagen zur Arbeit bestellt wurden. Das hat uns unter erheblichen Druck und vor Herausforderung gestellt. Diese mussten arbeiten trotz positivem Befund, mit wenig Viruslast per Betriebsartbescheid. Damit turnten die im Haus rum, mussten den Waschkeller benutzen. Für diejenigen, die nicht in der Pflege arbeiten und positiv getestet in ihrem Zimmer in Quarantäne festsaßen, war die Situation kaum nachvollziehbar. Auch für uns war es sehr schwierig, Sachen zu vertreten, die für uns selber nicht immer gut nachvollziehbar sind und waren. Die Gesundheitsämter in Berlin sind angesichts der Überforderung total eingeknickt. Da hat sich zum letzten Jahr nichts verändert. In der gesamten Pandemie haben die sich nicht gemeldet, egal wie viele Fälle wir gemeldet haben.
Was haben Sie getan, um unter den Corona-Regeln weiterhin gut mit Ihren Bewohnern und Bewohnerinnen in Verbindung zu bleiben?
Wir haben uns als Team auf ein bestimmtes Arbeitssetting unter Rücksicht unserer Bedürfnisse und Sorge auch für unsere Familien und MitbewohnerInnen geeinigt. Meine Aufgabe als Leitung war es, allen Bedürfnissen in irgendeiner Form gerecht werden zu müssen. Das Betreuungsangebot haben wir auf WhatsApp, kurze Live-Kontakte, später auch mit Test ausgeweitet, bei Spaziergängen, Beratungen unter arktischen Temperaturen, auf Parkbänken oder begleitet von Straßenlärm angeboten. Auch Online-Chats oder Zoom-Meetings gehören dazu. Kurzum, wir haben alles genutzt, um den Kontakt zu halten. Ich persönlich hatte mein Handy jetzt ein Jahr lang nonstop an, für Krisen der Jugendlichen genauso wie für Krisen der Kollegen und Kolleginnen.
Was war für Sie und Ihr Team die größte Herausforderung und wie haben Sie diese gemeistert?
Die größte Herausforderung war, das Gefühl zu besiegen, dass man auf sich alleine gestellt ist und damit auch die gesamte Verantwortung trägt. Die Verantwortung für die Mitarbeitenden und die jungen Menschen im Haus. Richtlinien zur Arbeitssicherheit in einer solchen Krisensituation gab es nicht. Unser Arbeitsalltag lief quasi normal weiter. Beratung und Begleitung der bei uns wohnenden Jugendlichen geht nicht ohne personale Beziehung. Krisengespräche lassen sich nur von Angesicht zu Angesicht führen, genauso wie Trostspenden nicht wirklich im virtuellen Raum funktioniert. Wie lässt sich in einer solchen Krisensituation unser Auftrag adäquat umsetzen, ohne dabei sich selber oder die anderen zu gefährden? Immer wieder hatten wir Situationen, wo wir im Nachgang dachten, hoffentlich hat sich niemand angesteckt. Während wir präsent und vor Ort waren, arbeiteten Ämter, Betriebe und Lehrkräfte im Homeoffice und waren teilweise unerreichbar. Fristen mussten eingehalten werden, Kostenübernahmen und Aufenthalte liefen ab, aber nichts lief im Kontakt mit den Behörden oder Kooperationspartnern so ab, wie wir es gewohnt waren. Abläufe und Verfahren wurden komplizierter und zeitaufwendiger. Wir haben den Eindruck, dass Deutschland auf so ein Szenario nicht vorbereitet war. Ständig gab es neue Informationen, die Risikobewertung des Virus und dessen Übertragbarkeit änderten sich mehrfach. So mussten wir uns im laufenden Betrieb ständig an sich ändernde Regeln anpassen. Es war schon anstrengend, den Alltag mit all diesen Anforderungen so zu gestalten, dass wir abends zu Hause keine Angst haben mussten, uns vielleicht angesteckt zu haben oder andere unwissentlich anzustecken. Das Gefühl, gute und wichtige Arbeit trotz der widrigen Umstände zu leisten, stellte sich nur schwer ein. Wir sind systemrelevant. Nur leider fehlt die gesellschaftliche Anerkennung. Wie sich die Menschen fühlen, die im Hilfesystem arbeiten, interessiert andere nicht. Dieser Eindruck hat sich zumindest bei mir und auch bei den MitarbeiterInnen verfestigt. Hauptsache, die Arbeit wird gemacht. Während sich in Medien und sozialen Netzwerken über Homeoffice und geschlossene Geschäfte oder reduzierte Dienstleistungsangebote in epischer Breite ausgelassen wurde, mussten wir mit unseren Ängsten und unserer alltäglichen, emotional zum Teil sehr belastenden Arbeit alleine klarkommen. Ohne dass wir dafür Lob oder Aufmerksamkeit von außen erfahren hätten. Ein Ausgleich durch Sport oder übliche Freizeitgestaltung war ja auch für uns nicht möglich. Diese emotionale und psychische Belastung hat bei vielen im Team Spuren hinterlassen. Diese sehr aufregende und besondere Zeit hat uns als Team deutlich zusammengeschweißt. Ich bin froh, dass wir als Team mit viel Ehrlichkeit und Transparenz gemeinsam durch die Krise gegangen sind und es somit geschafft haben, für die jungen Menschen im Haus immer da sein zu können. Und das, obwohl es Zeiten gab, in denen wir jeden Monat einen neuen Corona-Fall im Haus hatten. Soziale Arbeit lebt von Kontakten, persönliche Gespräche und auch persönliche Dienstübergaben und gegenseitiger fachlicher Austausch ist für das Gelingen unserer Arbeit existenziell.
Auch wenn die Impfung voranschreitet und die Fallzahlen sinken, Corona wird ja nicht völlig aus unserem Leben verschwinden. Mit welchem Gefühl blicken Sie in die Zukunft?
Wir haben das Schlimmste hinter uns. Wir sind mega optimistisch und haben alle aus diesem Jahr viel mitgenommen und gelernt und werden auch davon profitieren können. Wir als Team lassen uns alle impfen. Das stand zu keinem Moment zur Diskussion. Wir alle freuen uns, wenn wir mit der Impfung dran sind. Ich denke, wir als Team können primär durch Vorleben Signale senden. Was die jungen Leute damit machen, ist ihre Verantwortung. Auch was die Impfbereitschaft angeht. Wir als Team haben im letzten Jahr deutlich vorgelebt, was wir unter sozialer Verantwortung verstehen und was wir uns wünschen, was die Gesellschaft mittragen sollte. Wir hoffen, dass wir dadurch bei den jungen Menschen was lostreten und vorleben konnten und können.
Vielen Dank für das Gespräch. Sie hörten einen Audiopodcast des Kooperationsverbundes Jugendsozialarbeit in Zusammenarbeit mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit, finanziert aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das Interview führte Silke Starke-Ückermann, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit bei der Bundesarbeitsgruppe Katholische Jugendsozialarbeit.